Ja, also Licht ins Dunkel bringe ich sehr gerne. Die Parlamentswahlen wurden in Kirgisistan also mit großer Neugier und mit sehr großer Spannung erwartet. Denn wie Sie das schon gesagt hatten, es sollte eigentlich Friede ins Land gebracht werden. Nun ist es so, die Wahlen selber, die jetzt also am vergangenen Sonntag stattgefunden haben, sind friedlich verlaufen, wurden nach Einschätzung der OSZE-Beobachter auch ehrlich durchgeführt. Auch der Wahlkampf vorher ist relativ ruhig abgelaufen, ohne Provokationen, ohne größere Ausschreitungen und so weiter. Aber das Ergebnis der Wahlen ist doch in meinen Augen relativ enttäuschend. Es waren 29 Parteien angetreten, um in das neue Parlament gewählt zu werden. 5 Parteien haben den Einzug ins Parlament geschafft. Und Wahlsieger ist erstaunlicherweise die Partei gewesen oder geworden, die Bakiyev-Anhänger vereint. Also das heißt Kurmanbek Bakiyev, das ist der Ex-Präsident, der also im April dieses Jahres gestürzt worden war. Das war das, worauf Sie schon sich bezogen hatten. Damit ging es in diesem Jahr in Kirgisistan los. Also im April waren tausende Menschen auf die Straße gegangen und hatten gegen höhere Lebensmittelpreise, gegen höhere Öl- und Gaspreise protestiert. Und im Laufe dieser Ausschreitung wurde der Präsident Kurmanbek Bakiyev gestürzt. Das ist erstmal so die kurze Vorgeschichte.
Jetzt war das Ergebnis des Sturzes eine Übergangsregierung, und diese Übergangsregierung hat eine Verfassung erlassen. Und zwar eine, die diese Parlamentswahlen in der Form, wie sie jetzt stattgefunden haben, überhaupt erst möglich gemacht haben.
Genau.
Kann man davon reden, dass es tatsächlich in der kirgisischen Geschichte ein Meilenstein ist?
Ja, das ist es tatsächlich. Also das heißt, die neue Verfassung, die im Juni verabschiedet worden war, hat also vorgesehen, dass es in Kirgisistan kein präsidiales System mehr gibt, sondern ab jetzt eine parlamentarische Demokratie. Das ist nicht nur in Kirgisistan erstmalig, sondern das ist also auch ein großer Meilenstein für ganz Zentralasien, denn auch die umgebenden Staaten hier in Zentralasien, also Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, die engen Nachbarn von Kirgisistan, das sind alles mehr oder weniger Autokratien, wo ein starker Präsident an der Macht ist, der auch seit Jahren jeweils schon dort an der Macht ist. So war es auch in Kirgisistan. Und dass dort also innerhalb oder mit einem Referendum sich das Volk dazu entschieden hat, eine parlamentarische Demokratie anzunehmen, das ist ganz, ganz bemerkenswert.
Jetzt ist ja die Partei, die Sie hatten es erwähnt, die da als stärkste aus der Wahl hervorgegangen ist, mit den prozentual gesehen meisten Sitzen im Parlament, auch eine derjenigen, deren Kopf gesagt hat, er tritt auch dafür an, diese Verfassung rückgängig zu machen. Mhm. Ist das ein Grund seines Erfolges?
Das würde ich nicht sagen, dass nun ausgerechnet diese Aussage ein Teil oder verantwortlich ist für den Erfolg. Also die Partei, von der Sie sprechen, das ist Atajot, die nennt sich also Vaterland, und der in den Wahlkampf gegangen war für die Partei, das ist der Kamchibek Tashiev, und der ist also sehr populistisch im Voraus gewesen. Und zwar kann man an dieser Partei letztendlich ein großes Problem innerhalb von Kirgisistan festmachen. Es gibt den Süden, der ist relativ arm, wirtschaftlich abgekoppelt, wirtschaftlich eher ausgerichtet zum noch ärmeren Tadschikistan, nach Usbekistan. Und dann gibt es den Norden, der sehr viel moderner ist. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen wie in Deutschland. Also eine wirklich ausgeprägte Wirtschaft gibt es auch im Norden nicht. Aber durch das wirtschaftlich sehr prosperierende Kasachstan ist also der Norden von Kirgisistan doch auch sehr viel mobiler und sehr viel auch mehr nach Westen gewandt. Man ist dort auch sehr viel pro-russischer orientiert. Das sind erstmal so die zwei Fakten. Im Süden kommt noch dazu, dass es dort eine sehr große usbekische Minderheit gibt, also in Osh und in Jalalabad, wo die Ausschreitungen im Juni dieses Jahr wirklich so überhand genommen haben. Es gab also an die 2000 Tote, wie die UNO schätzt. Dort ist also wirklich das Problem, die Usbeken sind den Kirgisen zahlenmäßig mehr oder weniger überlegen. Es gibt also in Südkirgisistan mehr Usbeken als Kirgisen. Die Usbeken bekleiden oder besetzen vor allen Dingen wirtschaftliche Bereiche wie den Handel, Dienstleistungen und so weiter. Sie haben also mehr oder weniger das wirtschaftliche Leben in diesen Städten dort in der Hand. Die Kirgisen dagegen besetzen die administrativen Posten, also Bürgermeister in den Administrationen auf Rajon und auf Oblast-Ebene. Dort sitzen also Kirgisen, die setzen also im Prinzip die Politik, die in Bischkek gemacht wird, durch. Und das hat zu diesen Ausschreitungen geführt. Also was hier auch, was in Deutschland immer gesagt wurde, dass es also ethnische Konflikte sind, das stimmt im Kern. Aber die Kirgisen und die Usbeken sind sich doch ähnlicher, sagen wir mal so, als man denkt, vor allen Dingen in Südkirgisistan. Beide sind muslimisch geprägt, eher als im Norden beispielsweise, wobei die Usbeken den Kirgisen wiederum immer vorwerfen, dass die Kirgisen keine richtigen Muslime sind. So, das ist erstmal die Grundlage. Und dieser Herr Taschiev, der also der Chef von Atajot ist, der hat sehr auf dieser nationalistischen Welle geschwommen. Also er hat wirklich im Wahlkampf gesagt, wir möchten, dass die Kirgisen bei uns im Land das Sagen haben und wir möchten also auch wieder dieses präsidiale System zurückhaben. Damit hat er sicherlich Stimmen gemacht und man muss das auch ganz deutlich sagen, Atajot, diese Partei, die gewonnen hat, hat gewonnen hauptsächlich mit den Stimmen aus dem Süden. Im Norden wurde das überraschend aufgefasst, aber für Experten war es sehr, sehr klar letztendlich, dass die Leute im Süden sehr stark für diese nationalistische Partei stimmen werden.
Jetzt hat er aber die Partei, so wie ich es gelesen habe, ein bisschen 29 Sitze von 120 überhaupt im Parlament. Das heißt, es ist keine Regierungsmehrheit in dem Sinne. Das muss also eine Koalition geben. Gibt es die Möglichkeit, wie schätzen Sie das ein, wer da mit wem koalieren kann und was bedeutet das dann am Ende für die Politik? Dann wird ja so die Idee eines Rückkehrens zur präsidialen Herrschaft in dem Land kaum umsetzbar sein, oder?
Also das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie ansprechen. Wie gesagt, Atajot hat vorher gesagt, wir würden am liebsten die Verfassungsänderung rückgängig machen. Das ist die eine Sache. Jetzt ist die nächste Frage, ist das überhaupt möglich? Thema Koalition. Also eine Variante für die Koalition ist, dass sich Atajot mit der Partei von dem Ex-Geheimdienstler Felix Kulov zusammentut und noch der Republika-Partei. Das sind eigentlich die drei Parteien, die eher aus dem konservativen Lager kommen, also die für eine präsidiale Macht plädieren. Felix Kulov ist auch sehr russlandorientiert, das ist halt eine Sache. Das ist eine Variante. Ich habe heute aber auch gelesen, dass es mittlerweile schon eine andere Variante geben könnte, dass ich nämlich doch Atamekin, dass sich die Sozialdemokraten und Atamekin, das sind die Parteien, die im Prinzip die Politiker der Übergangsregierung vereinen und die diesem konservativen, nationalistischen Lager gegenüberstehen, dass die sich zusammentun und eventuell Republika oder die von Felix Kulov gegründete Partei Anamis noch dazu nehmen, dass sich also doch eine Pro-Übergangsregierungskoalition sozusagen finden würde. Das halte ich selber für relativ unwahrscheinlich. Ich denke doch eher, dass die Konservativen, die Nationalisten, sich zu einer Koalition, zu einer Regierungskoalition zusammenschließen werden. Aber dieses Parlament, wie das funktionieren soll, das ist überhaupt eine der wichtigsten Fragen, die jetzt anstehen. Und diese Frage birgt in meinen Augen eigentlich Potenzial für weitere Unsicherheit und für weitere Instabilität in Kirgisistan. Denn die Politiker, die jetzt dort angetreten sind, egal wie sie zu diesem parlamentarischen System stehen, sind alle überhaupt nicht gewöhnt, so Politik zu machen. In Kirgisistan sind immer Köpfe, sind Führer einer Partei immer das Wichtigste gewesen. Da geht es weniger um Parteiprogramme als wirklich um Führerpersönlichkeiten. Und keiner dieser Politiker ist wirklich gewöhnt, in einem parlamentarischen System zu arbeiten. Und deshalb denke ich, wird eine ganz, ganz große Schwierigkeit darin bestehen, dass dieses Parlament überhaupt erstmal arbeitsfähig wird, geschweige denn, dass dann auch eine arbeitsfähige Regierung gebildet wird.
Ich war vor diesem Sommer in Tatarstan. Jetzt ist das natürlich nicht vergleichbar. Es ist ein relativ reiches Land in der Russischen Föderation. In den Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern und Leuten, die wir dort getroffen haben, habe ich mit relativ großer Verwunderung festgestellt, dass sowas wie die Demokratie, parlamentarische Demokratie, wie wir sie in der Bundesrepublik beispielsweise ja immer noch pflegen, dort mit großem Misstrauen beäugt wird. Also dass es schon so ist, dass manche Stimmen sagten, Demokratie in der Form, dass jeder sozusagen individuell wählen kann und dass dann im Parlament ausgehandelt werden muss, wie politische Ideen funktionieren, werden gleichgesetzt mit Chaos. Wie sieht denn in Kirgisien die Situation aus? Wie haben die Leute, die jetzt wählen gegangen sind, sicherlich, Sie hatten es ja beschrieben, die Bedingungen waren annehmbar und an Wahlbetrug scheint nichts stattgefunden zu haben. Wie wird dieses System, das demokratische System dort wahrgenommen, beziehungsweise wie gehen die Leute damit um?
Ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich nach Kirgisistan fahre, wie politisiert die Leute dort sind, zumindest im Norden. Also ich habe jetzt auch am Sonntag und am Montag mit Leuten auf der Straße gesprochen. Dort hat fast jeder wirklich eine Meinung zu den Parteien, zu den Programmen auch. Man hat sich also auch wirklich mit den Parteiprogrammen, egal wie schlagkräftig die letztendlich sein werden und wie durchsetzbar die sein werden, aber damit haben sich die Leute auseinandergesetzt. Das ist für mich eigentlich immer sehr positiv und das war es eigentlich auch, was Kirgisistan jahrelang zu einer großen Hoffnung für Demokratie hier in Zentralasien gemacht hat. Also Kirgisistan ist da den anderen hier schon genannten Ländern doch immer ein, zwei Schritte auch voraus gewesen. Wie man dort mit dem parlamentarischen System umgeht, ist sehr schwierig. Ich denke, viele Leute verstehen es nicht. Also viele Leute wissen gar nicht, was das für eine Veränderung für sie bedeutet. Man setzt große Hoffnungen darauf. Man hat aber auch auf der anderen Seite die Angst, dass eben das, was ich gerade schon gesagt hatte, dass die Politiker selber damit nicht umzugehen wissen, dass letztendlich doch wieder nur alte Seilschaften und alte Clanstrukturen zählen. Das ist also das eine. Und das, was Sie mit der Demokratie angesprochen haben, dass man eigentlich eine Angst hat vor Demokratie oder dass man Demokratie gleichsetzt mit Chaos, das ist in Kirgisistan und in ganz Zentralasien ganz genauso. Also die Leute haben eine Demokratie, wie wir es in Deutschland kennengelernt haben, nie gesehen. Die wissen nicht, wie das funktionieren kann. Und eine Sache würde ich auch noch gerne hinzufügen. Vielleicht ist das ein bisschen boshaft, wenn man das so sagt. Die Leute in Kirgisistan, die Wähler haben das bekommen, was sie gewählt haben. Ich habe mehrfach gehört, jetzt nach den Wahlen, dass also Anhänger dieser Atajot-Partei, die gewonnen hat, vor den Wahlen rumgegangen sind, den Leuten Geld bezahlt haben, damit die ihre Stimmen geben. Und das kann natürlich in kleinen Aulen, in kleinen Dörfern, kann das natürlich durchaus auch kontrolliert werden, dass die dann auch wirklich dem Lokalpolitiker dort ihre Stimme gegeben haben. Und dann denke ich, wenn die Leute so wenig politisiert sind in den entlegenen Regionen, wo man also auch weniger Bildung hat und so weiter, wo sie sich einfach damit nicht auseinandersetzen, wo man darauf wartet, dass ein Führer ihnen sagt, was zu machen ist, dann muss man sagen, dann ist das Land vielleicht wirklich noch nicht so weit. Natürlich sind die Wahlen friedlich und fair abgelaufen und dieses, aus welchem Grund jemand einer Partei eine Stimme geht, das, also ich meine, im Prinzip hat vorher Wahlbetrug stattgefunden, indem die Parteien dort Geld verteilt haben, um sich Stimmen zu kaufen. Aber wenn die Leute sich dann auch darauf einlassen, die Wähler, dann müssen sie letztendlich auch mit dem Resultat leben. Und ich meine, wir sehen das aus einem größeren Abstand und wir sehen das auch aus einer ganz anderen Erfahrung. Ich finde das sehr, sehr bedauerlich, weil ich eben, wie gesagt, auch sehr viele andere Leute in Kirgisistan erlebt habe, die sich was anderes gewünscht hätten und die sehr darauf gehofft haben, dass eben die Politiker der Übergangsregierung wirklich auch die Mehrheit bekommen.